Ja, meine Damen und Herren, ich freue mich natürlich auch, Sie hier begrüßen zu dürfen. Und jetzt kommt, wer mich kennt, weiß das, knallhart die linke Gehirnhälfte. Also, vergessen Sie die Bilder, Grafiken und so weiter. Muss eben auch sein. Ist aber auch wertzuschätzen. Ist ja schließlich auch eine Aufgabe, eine Rolle. Genau, und was man ja nun auch nicht macht, das mache ich jetzt aber auch mal direkt, ich nehme mal das Fazit vorweg. Erstens, wir reden über gelingendes Aufwachsen. Aufwachsen gelingt millionenfach jeden Tag in dieser Gesellschaft. Das heißt, wenn Sie hier solche Aufgaben übernehmen, Präventionsketten zu unterstützen, als Unterstützung gelingenden Aufwachsens, dann gibt es da eine Basis. Das existiert schon. Es existieren nicht nur die Probleme und die Schwierigkeiten, ohne die kleinreden zu wollen. Und das Zweite ist, entmutigen Sie sich nicht. Chancengerechtes Aufwachsen, no way. Sie werden es nicht umsetzen in dieser Gesellschaft, gar nicht. Aber chancengerechteres Aufwachsen, ja, das können Sie mit Präventionsketten möglicherweise erreichen, wenn es gut läuft. Also diese ganz hohen Ziele, Leitbildziele von Gelingen und Chancengerechtigkeit, da braucht es mehr als Präventionsketten, da braucht es gesamtgesellschaftlich sehr fundamentale Veränderungen. Da möchte ich dann auch nochmal drauf eingehen. So, und jetzt fange ich mal mit ganz Blödem an. Ich hoffe, man kann das von hinten wenigstens teilweise lesen. Ist auch nicht so wichtig, alles lesen zu können. Nein, nicht so wichtig, alles lesen zu können. Sie sehen da so in der Mitte, ich habe das mal genannt, die Vision Bullabü. Ne? Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. Alle, schon tausendmal gehört. Und die Realität ist aber eine ganz andere. Ich habe es mit sozialer Segregation, mit Polarisierung, mit krasser Armut, mit krasser sozialer Exklusion zu tun, die sich durch die Corona-Krise beispielsweise auch noch verschärft hat. All diese Dinge, und ich habe ein riesiges Problem an der Backe, Kinder- und Familienarmut, hier nochmal gelb genannt. Und ich habe das, tue das, da soll ich jetzt das Gemeinwesen versammeln und gelingendes Aufwachsen befördern. Und dann sehen Sie die ganzen grauen Reiter da, was wir alles an entsolidarisierenden Prozessen, an Brutalisierung, an Autokratie, an Verlust demokratischer Substanz zu beobachten haben in unserer Gesellschaft. Also mit diesem Downer starte ich, das macht man auch nicht. Und wie funktioniert das dann? Wie kann das funktionieren, dass man tatsächlich diese Vision Bullabü nicht als reinen Idealismus ansieht, sondern tatsächlich da was machen kann? Und jetzt gehe ich noch weiter mit den Restriktionen, aber ich verspreche Ihnen, das ist die letzte Folie dazu, und dann komme ich zu dem Positiven, wie es denn auch gelingen kann. Also es wird nicht verloren gehen. Und meine Aufgabe ist es ja auch in den 10 Jahren gewesen, auch das wissen viele, dass ich immer wieder als Soziologe versuche, auch nochmal die sozialwissenschaftliche Perspektive, das Programm auf Augenhöhe mit dem Stand der sozialwissenschaftlichen Forschung quasi auch anzureichern und mitzuentwickeln. Und hier gehe ich mal auf Hartmut Rosa, einen Soziologen, bekannten Soziologen ein, Zeitforscher, der von Desynchronisation spricht, Desynchronisationstendenzen, wie er es dann sagt, spätmoderner Gesellschaften. Das heißt, unsere Rhythmen, die wir in der Familie haben, die wir im Arbeitsleben haben, im Freizeitbereich haben, all diese Rhythmen geraten quasi, sind nicht mehr miteinander abgestimmt. Ja, wenn Sie sich das früher vorstellen, in der Landwirtschaft, in der Agrargesellschaft, man hat sich an den Jahreszeiten, am Tag-Nacht-Rhythmus vielleicht sehr stark gemeinsam orientiert, und solche Dinge verlieren wir immer mehr. Vielleicht, also wo man das manchmal noch empfindet, dass es ansatzweise da ist, ist, dass tatsächlich sonntags mal ein bisschen mehr Ruhe ist auf der Straße und so. Na, also das doch, aber auch da gibt es Geschäfte, die geöffnet haben. Da sehen Sie das, oder bestimmten Feiertagen. Aber tatsächlich haben wir als Gesellschaft keine vernünftigen gemeinsamen Rhythmen mehr. Und das ist tatsächlich ein großes Problem für gelingendes Aufwachsen. Im Alltagsrhythmus spricht man dann von der Verknappung der Qualitätszeit für Kinder und Beziehungen, weil eben gearbeitet werden muss, die Eltern, dass es schon schwierig ist, oft durch die vielen Termine, die auch die Kinder haben, tatsächlich auch mal wenigstens eine gemeinsame Mahlzeit am Tag einzunehmen. Sie kennen aber auch die Belastungen, gerade jetzt in der Corona-Krise, durch die Entgrenzung von Beruf und Freizeit, also etwa durch Homeoffice, was auch nicht immer nur von Vorteil ist für die Kinder. Und die institutionellen Zeitvorgaben, etwa vom Job, sonst müssten wir nicht von Vereinbarkeit von Familie und Beruf reden, wenn es anders wäre. Diese institutionellen Zeitvorgaben, die sind mächtiger als das, was Sie als Person oder was Sie als Familie dem entgegensetzen können. Das setzt Ihnen Restriktionen. Sie müssen damit klarkommen. Ja, Pendlerei und so weiter, nehmen sich das nur mal. So, und es gibt aber nicht nur diesen Alltagsrhythmus, es gibt auch sowas wie eine Lebenszeitplanung, das heißt, die Phasen, Kindheit, Ausbildung, Beruf, Ruhestand und so weiter, sind nicht mehr so vorformatiert, wie sie das früher waren. Man weiß nicht mehr, welchen Beruf man in ein paar Jahren vielleicht hat, ob man nochmal eine andere Ausbildung macht, man weiß auch nicht wirklich, wann man in den Ruhestand geht. Und Kindheiten sind auch, wie meine Kollegin Tanja Betz das immer gesagt, ungleiche Kindheiten gestalten sich sehr, sehr stark unterschiedlich, je nachdem, in welchen Sozialmilieus man groß wird und mit welchen Ressourcen ausgestattet man groß wird. Und dann gibt es das, was Hartmut Rosa die epochale Zeit nennt, also unsere Epoche. Was macht die denn aus? Die macht aus, dass wir immer größeren Druck haben in Richtung, ob überhaupt die ökologischen, natürlichen Lebensgrundlagen für die weiteren Generationen, die ja jetzt auch schon leben, unsere Kinder erhalten bleiben. Wir stellen fest, dass es einen Utopieverlust der westlich-demokratischen, des Zivilisationsmodells der Gesellschaften gibt, dass das immer weniger Ausstrahlung zu haben scheint für andere Teile der Welt, dass autokratische Führungsmodelle gestärkt werden, gerade aktuell. Und wir stellen natürlich auch den Zerfall von Solidaritäten innerhalb unserer Gesellschaft fest, also die Armuts- und Reichtumsentwicklung, die Konzentration von Reichtum auf ganz, ganz wenigen Personen und Konzernen, die Parallelgesellschaften, die Internetbubbles, all diese Dinge, die wir feststellen, das alles spielt eine große Rolle. Und das alles desynchronisiert uns. Und dann gibt es noch etwas, was Hartmut Rosa, wie ich finde, irreführend die sakrale Zeit nennt. Da geht es jetzt zwar auch um religiöse Orientierung, aber das ist eigentlich nicht der Kern und auch immer weniger der Kern, sondern es geht um die Frage, wofür leben wir und wofür würden wir gegebenenfalls auch sterben? Vielleicht für unsere Kinder jeweils, die eigenen, oder für einen Lebenspartner, romantische Liebe, für die Familie, für politische und religiöse Ideologien möglicherweise. Also wofür, was übergreift uns, unser eigenes Leben, was würden wir sagen, ist eigentlich so ein Sinn, den wir uns übergreifend geben. So, und auch das ist eben gesellschaftlich nicht mehr quasi synchronisiert. Ja? Also ein blödes, ein hartes Beispiel, wo das jetzt gerade mal partiell vielleicht synchronisiert ist, ist, wenn Sie sich einfach anschauen, was die Menschen in der Ukraine gerade machen. So, na, wo offensichtlich meine Gesellschaft in einer gewissen Weise synchron zu laufen scheint und zu sagen scheint, nee, mein individuelles Wohl steht jetzt nicht oben an. So, jetzt wollen wir uns hier behaupten. Ich weiß, dass das ein schwieriges Beispiel ist, aber ich wollte es mal sagen, um zu zeigen, dass das nicht alles nur so schöne Dinge sind. Und was folgt daraus? Wenn das alles, wenn wir alle in unterschiedlichen Rhythmen leben, auf diesen verschiedensten Ebenen, dann wird es immer schwerer, die Versammlung des Gemeinwesens, die wir ja brauchen, wenn wir Präventionsketten aufbauen wollen, wenn wir das ganze Dorf versammeln wollen, das überhaupt irgendwie zu koordinieren. Weil sie kriegen die Leute einfach nicht unter einen Hut. Und das ist immer ganz schnell bei ihren Aufgaben als kommunale Koordination, soweit sie die hier im Kreis hier ausfüllen. Und dann gibt es neben der Desynchronisation, ist aber auch furchtbar, gibt es tatsächlich noch einen zweiten großen Bereich, der uns quasi einschränkt, wenn wir das Gemeinwesen versammeln wollen, nämlich wir haben nicht den Zugriff, wenn wir das tun, auf alle Ressourcen, auf den gesamten gesellschaftlichen Reichtum, sondern wir haben, dieser Reichtum wird immer stärker privatisiert und immer stärker sozial polarisiert und wir haben quasi, um das Gemeinwesen zu versammeln, noch die Brotkrumen. Ja, also das, was übrig bleibt, wenn man das, was die Superreichen abgegriffen haben und die Konzerne abgegriffen haben, wenn man das abzieht, dann machen wir das, was wir umverteilen dürfen, vielleicht auch ein bisschen und wo wir gemeinwohlorientierte Perspektiven entwickeln können. Das also ganz stark und das ist tabuisiert, das darf man nicht diskutieren, das wird nicht, es wird auch statistisch nicht ausgewiesen, etwa Vermögensverteilung und so weiter, das ist ein ganz riesiges Thema. Und wir haben in Deutschland vielleicht weniger, in den USA beispielsweise ganz stark, aber wir kommen ja immer 10 Jahre hinter den USA, wir haben einen Entzug, einen weitergehenden Entzug von Ressourcen aus der staatlichen Verfügung, indem man etwa ganz große Stiftungen, Foundations in den USA etwa hat, die über Abschreibungsmodelle eben Dinge, die sonst der Staat als Steuer einnehmen würde und demokratisch, über demokratische Wahlen gezielt umverteilen könnte, wird privatisiert über Unternehmensstiftungen und in Charity-Aktivitäten gesteckt. Ja, so Elon Musk oder Bezos, besser noch, der Musk macht ja nicht so viel gemeinwohlorientiert, solche Leute. Ne? So. Es wird schwieriger, das Gemeinwesen zu versammeln und das Ganze zu koordinieren, aber diesem Gemeinwesen, wenn ihnen das dann gelingt, werden auch noch die gesellschaftlichen Ressourcen zunehmend entzogen. Und das Erste, was sie dann hören, ich habe keine Verfügungszeit als Erzieherin, um noch Netzwerkarbeit zu machen, ich habe kein Geld, wir haben keine Stellen, wir haben keine Fachkräfte. So. Und trotzdem können sie nur gemeinwohlorientiert ein Kind erziehen, also ne, Kinder erziehen, Sie wissen, auf das Dorf jetzt wieder auf die Metapher bezogen, und zwar weil diese Desynchronisation, von der ich gesprochen habe, ansonsten zu Orientierungsverlust führt und jeder, der Kinder hat, weiß, dass gemeinschaftliche Sinnorientierung und eine Struktur, eine lesbare Struktur auch und auch ein Rhythmus, ein Alltagsrhythmus für das Kind ganz wichtig ist. Und selbst wenn Kinder oder vor allem Jugendliche dann opponieren gegen diese gesetzten Normen, so können sie dieses nur tun, weil es diese Normen für sie erkennbar gibt und nicht alles anything goes ist, nicht alles beliebig ist. Beliebigkeit ist kein pädagogisches Konzept. Sie können Kinder nicht mit einer beliebigen Orientierung erziehen. Es funktioniert nicht. Und gelingendes Aufwachsen braucht eben auch Gemeinschaft. Alle Forschung, alle Umfragen, alle Dinge in der Kinder- und Jugendforschung zeigen, dass vertrauenswürdige Bezugspersonen in Familie, unter den gleichaltrigen Lehrern, Fachkräften und so weiter für Kinder und Jugendliche absolut essentiell sind. Und auch das Sicherheitsbedürfnis, was zunehmend übrigens von Kindern, Jugendlichen geäußert wird, das finde ich auch hochspannend in Umfragen, es wird immer wichtiger, dass Kinder sagen, ich brauche Sicherheit. Und Sicherheit jetzt nicht emotional, sondern um Schulweg, im Quartier, in den Einrichtungen, damit ich keins auf die Fresse kriege. Also solche Sicherheit ist hier gemeint, nicht irgendwie subtile Dinge. Das benötigt eben auch eine Kultur der Achtsamkeit, des Nichtwegsehens und der Kopräsenz. Da muss man da sein, vor Ort sein und kann das nicht digital machen, die Achtsamkeit organisieren. So. Und gelingendes Aufwachsen braucht also Zeitzuwendung und Fürsorge. Und Kindheit und Jugend sind eben nicht einfach nur eine Vorbereitung auf das Erwachsenwerden, sondern sie sind eine eigenständige Lebensphase, die jetzt und hier und heute in der Gegenwart stattfindet und die im Gemeinwesen unterstützend zu begleiten ist. Deswegen ist es so wichtig, nicht nur vom Kind her zu denken, sondern Kinder und Jugendliche auch selbst eine Stimme zu geben, zu Wort kommen zu lassen, sie an allen sie betreffenden Angelegenheiten angemessen zu beteiligen, wie das Bundesjugendkuratorium das 2001 schon mal beschrieben hat. Da sind wir über 20 Jahre später überhaupt nicht weiter, gar nicht. So im großen Stil. Wir haben jede Menge tolle Praxis, gute Praxis, Leuchttürme, aber wir haben in der infrastrukturellen Ebene da eigentlich nichts erreicht als Gesellschaft. Und deswegen ohne Versammlung des Gemeinwesens, ohne dieses ganze Dorf, kein gelingendes Aufwachsen. Also es gibt überhaupt keine Frage, ob man diese Orientierung wählen muss, weil es gar keine andere Möglichkeit gibt, überhaupt Kinder zu erziehen und zu vollwertigen Mitgliedern dieser Gesellschaft zu machen. Und deswegen nennen wir ja auch das Ganze ja wissensbasiertes Handeln, das kennen Sie von uns, vom ISA und der Servicestelle Prävention. Und dazu gehört eben natürlich die Fachkräfteperspektive, dazu gehören kleinräumiges Monitoring, statistische, sozialstatistische Daten, um etwa prekäre Lebenslagen auch zu indizieren. Aber wir brauchen ganz stark auch quasi in dieser Wissensbasierung Informationen über das subjektive Erleben, zum Beispiel von Prekarität, also nicht nur, wie ist das mittlere Haushaltseinkommen und der höchste Bildungsabschluss der Eltern im Haushalt, sondern machen sich Kinder Sorgen, weil sie sagen, wir haben zu Hause zu wenig Geld. Ja? Das ist eine ganz andere Dimension, die man zusätzlich braucht, wo man Informationen, auch Daten braucht und artikulierten Bedarfen, wo wir immer wieder feststellen, gerade auch in einem aktuellen Projekt mit der Bertelsmann Stiftung, wo wir wieder sehen ganz deutlich, dass auch 8- bis 10-jährige Kinder deutlich ihre Bedürfnisse artikulieren können und nicht einfach sagen, wenn man sie fragt, was will ich, ja Gummibärchen. Das ist totaler Blödsinn, das ist wirklich eine indiskutable Äußerung der ehemaligen Familienministerin Giffey, die das mal auf einer Tagung von der Bertelsmann-Stiftung so gebracht hat. Das stimmt überhaupt nicht. Man kann auch jüngere Kinder fragen, was brauchst du? Und wir stellen zum Beispiel da auch fest, dass Kinder in diesem Alter ganz viel, wenn man fragt, was machst du denn mit deinem Taschengeld, dann sagen die ganz viel sparen. Also die haben nicht nur die Gegenwartsorientierung, das haue ich auf den Kopf und schön und Hedonismus und hast du nicht gesehen, Jugendliche auch nicht, sondern es wird gespart, es wird auf die Zukunft auch orientiert. Und also Kinder, auch jüngere Kinder in der Weise ernst zu nehmen, das ist, glaube ich, gehört auch zur Wissensbasierung. Und Synchronisation mit dem Alltagserleben von Kindern und Familien, so wie ich das jetzt gesprochen habe, von der Desynchronisierung wegzukommen, das sollte eine Orientierung für die künftige Institutionsentwicklung in Kitas, Familienzentren, Schulen, vielen anderen Akteuren sein. Also das geht über Fortbildung zum armutssensiblen Handeln, das geht über Co-Konstruktion von Settings, also dass man Kinder, Jugendliche schon bei der Planung von Maßnahmen beteiligt und nicht einfach irgendwas plant und sie dann einen Flyer rausgibt und sagt, so jetzt führt das mal durch. Das sind Dinge, die, wo man sehen kann, es geht nur gemeinwohlorientiert, man muss eben zu einer Resynchronisierung kommen, wenn man muss irgendwie das ganze Dorf versammeln, das versuchen sie mit Auftaktveranstaltungen, ganz praktisch in der kommunalen Koordination. Und man muss versuchen, dass man in den Institutionen eine gewisse Rhythmisierung findet, sodass man wieder wirklich auch Kinder zur Ruhe kommen können in Kitas und Schulen, gemeinsame Rituale vielleicht haben, gemeinsame Zeit verbringen, Achtsamkeit erleben und nicht husch husch alles und überall wechselnde Gruppengrößen und Gruppenzusammensetzungen. Ich komme zum Ende. Dann sagen ja immer alle, weil diese Kulturdimension, Christine Jasper hat ja vorhin auch schon davon gesprochen, es gibt eben nicht nur die Struktur, die Steuerungsstrukturen und Ablauforganisation, Entscheidungsfindungen, wie bauen wir das auf in Präventionsketten, die Zielplanung und all diese Dinge, sondern es gibt ja immer auch die Kulturdimension. Was wollen wir denn überhaupt gemeinsam, da kann ich ja nochmal gut an den Vortrag auch von Lothar Linz anschließen. Und was folgt denn daraus für die Weiterentwicklung kommunaler Präventionsketten? Und wir haben, das war immer so ein bisschen bei uns so ein Running Gag, wenn man Fachkräfte fragt, nicht nur bei uns, sondern generell, was braucht es denn? Dann sagen sie, ja, es ist alles eine Frage der Haltung, der persönlichen Haltung. Dann sagen wir immer, nein, es ist eine Frage der Strukturen. Also ihr könnt nicht alles so entpolitisieren. Das ist nicht, ihr könnt nicht einfach hier Appelle loslassen über die persönliche Haltung. So. Und da haben wir aber auch immer gemerkt, wir verfehlen da auch etwas. Wir verfehlen da einen wesentlichen Punkt, den uns die Fachkräfte mitteilen wollen. Und deswegen ist alles nur eine Frage der Haltung. Nein, ich habe das schon gesagt. Aber zunächst mal gelingendes Aufwachsen, und das habe ich vorhin schon am Eingang gesagt, ist keine ferne Vision. Sie findet millionenfach statt und kann und muss mit dem, und in der Präventionskette unterstützt werden. Und das geht natürlich nur, wenn ich kontextsensibel und achtsam hinschaue, wenn ich tatsächlich mir die Zeit nehme, als Fachkraft beispielsweise. Und das ist eine Frage der Haltung. Was soll es denn sonst sein? So, dann können wir feststellen, was wir noch manchmal erleben, es wird Gott sei Dank, weiß ich nicht, ich habe keine belastbaren Daten, aber ich hatte den Eindruck, es wird ein bisschen weniger in den letzten Jahren, dass ganz viele, auch durchaus Fachkräfte in der Fachpraxis, quasi Dinge kurzgeschlossen haben, die man nicht kurzschließen darf. Ressourcenmangel, also mangelnde, also Familienarmut, ökonomische Familienarmut, mangelnde Bildungsabschlüsse oder niedrige Bildungsabschlüsse in der Familie und so weiter. Ressourcenmangel, die sogenannte Prekarität, führt in keinster Weise, in auch nur irgendwie kausal, etwa zu Erziehungsdefiziten. Ja, das müssen Sie sich aus dem Kopf schlagen. Das gibt jede Menge sozialwissenschaftliche Befunde, die zeigen Ihnen, das ist überhaupt nicht so. Die schaffen es, ihre Kinder gelingend zu erziehen mit den wenigen Ressourcen, die sie haben. Die meisten Menschen schaffen das. Und deswegen sind eben auch Haltungsdefizite nicht aus Ressourcenmangel herzuleiten, also Haltungsdefizite jetzt der Eltern etwa. Und Erziehungskompetenz ist nicht, wird nicht immer geringer, je weniger Ressourcen da sind. Also diesen Zusammenhang, diesen 1:1 Zusammenhang, wenn man das macht, kann man nicht mehr armutssensibel handeln, weil man dann nicht mehr versteht, wie diese Menschen, die wenig haben, sich quasi krummlegen, um ihre Kinder trotzdem gelingend zu erziehen. Ja, und dann, na, Sie kennen das aus den ganzen Debatten, oh, nee, wenn man denen jetzt Geld gibt, keine monetären Leistungen, dann kaufen die sich einen Flachbildfernseher oder Schnaps, aber das geht doch nicht an die Kinder. Das ist so eine bornierte, dumme Scheiße. Wir können in jeder, ja, also hören Sie damit wirklich, also Sie machen es, glaube ich, nicht. Ne? Das ist, also jede mir bekannte sozialwissenschaftliche Untersuchung widerlegt das glatt seit Jahren und Jahrzehnten und das Narrativ hört nicht auf. Also es, meiner Meinung nach wird es gerade ein bisschen schwächer, aber ich weiß es nicht, vielleicht ist das auch nur gefühlte Wirklichkeit. Ja, und die gesellschaftliche Desynchronisierung und Beschleunigung aller sozialen Prozesse, die wir ja auch immer erleben, die erschwert es aber für diese Haltung, die man also braucht, für diese achtsame Haltung tatsächlich hinreichend Zeit, Zuwendung und Fürsorge zu mobilisieren. Und deswegen haben sie natürlich statistisch, nicht in jedem Einzelfall, aber statistisch Risikogruppen in diesem Sinne, ich finde das den Ausdruck nicht gut, aber er ist nun mal so bekannt, wie alleinerziehende Mehrkindfamilien, was war aus der Evaluation vom C4 der Ruhr-Uni Bochum über die Bertelsmann Stiftung beauftragt, ja aus Kein Kind zurücklassen kennen. Das gibt es alles, also das Risiko dann tatsächlich, da nicht mehr gut die Kinder gut zu versorgen, zu erziehen, gelingendes Aufwachsen zu ermöglichen. Das Risiko ist etwas höher in diesen Gruppen, aber es ist keineswegs so, dass Alleinerziehende ihre Kinder nicht erziehen können, also Gottes Willen. Institutionen und Einrichtungen sind von dieser gesellschaftlichen Entwicklung eben auch betroffen und können daher auch nur eingeschränkt eine Kultur der Achtsamkeit ausbilden, weil natürlich in den Kitas und Schulen, ich habe es zu Beginn gesagt, ne, Verfügungszeiten in der Kita oder so nicht vorhanden sind, um eben Netzwerkarbeit ordentlich zu machen, um eben, oder man glaubt, man hätte die nicht, um eben tatsächlich achtsam auf die Kinder zu hören, sich die Zeit in jedem Fall auch zu nehmen. Da hat ja Christine Jasper schon alles gesagt, das ist eben kein Luxus, sondern da muss die Orientierung auch wachsen, einfach, man muss das Kerngeschäft anders erledigen, das Kerngeschäft tatsächlich in Vernetzung erledigen, im kommunikativen Zugewandtheit erledigen, im gemeinsamen Wirken im Team, dann kriegt man ganz, ganz viele Dinge, die einem nachher doch wieder arbeitsmäßig auch durchaus auf die Füße fallen, Folgeprobleme, weil man nicht zugehört hat, kriegt man auch nicht und das ist arbeitsökonomisch sehr wohl machbar. Aber das ist ganz, ganz schwierig in bedrängten Lagen befindliche Fachkräften, die sagen dann, nee, du kennst meine Praxis nicht, so ist das nicht, das geht bei mir nicht. Es geht. Ja, und das Fazit ist, kommunale Präventionsketten können Prekarität nicht nachhaltig mindern. Da müsste es zu einer gesamtgesellschaftlichen, und zwar krassen Umverteilung gesellschaftlichen Reichtums kommen. Das können Präventionsketten nicht. Sie können aber sehr wohl die daraus resultierenden Aufwachsrisiken, Folgeprobleme, Armutsfolgenbekämpfung, die können Sie bekämpfen, indem Sie etwa Ungleiches ungleich behandeln, nicht mit der Gießkanne überall gleich fördern, sondern tatsächlich gucken, wer braucht die knappen öffentlich verantworteten Ressourcen am meisten, wo müssen wir in welche Räume, zu welchen Adressatinnengruppen müssen wir am meisten hingehen, ohne aber die anderen völlig zu vernachlässigen. Das ist eben der primärpräventive, verhältnispräventive Ansatz. Aber auch nochmal deutlich Chancengerechtigkeit, ne, chancengerechtere Aufwachsen, ja, aber Chancengerechtigkeit entsteht so nicht, das sind zu starke Worte, das kann man mit diesen Ansätzen nicht machen und das entpolitisiert auch den Diskurs um Chancengerechtigkeit, weil der wirklich eine gesellschaftliche Umverteilung voraussetzt und das ist auch nicht die gesamtgesellschaftliche, das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und das ist nicht die Aufgabe der Präventionsketten, das heißt an der Stelle auch ein bisschen abschichten und sagen, wir tun unser Möglichstes, aber wir können hier die Gesellschaft nicht neu erfinden, wenn alle möglichen Strukturreformen, sei es von Schulstrukturreformen bis hin zur Vermögensumverteilung nicht stattfinden, dann können wir das und ökologische Zerstörung vorangeht und, dann können wir mit den Präventionsketten diese Dinge nicht wuppen, sich auch da an der Stelle zu entlasten. So, vielen Dank.